Hallo, hier ist BibleTunes mit der Themenstaffel Christ und Politik. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. BibleTunes ist politisch neutral. Wir sprechen keinerlei Empfehlung aus, außer vielleicht, Christen gehören in die Politik. Wir wollen zum Nachdenken und zum Dialog anregen. Viel Freude bei der heutigen Episode. Heute im Interview Jonas Hoffmann mit Claudia Weyand zum Thema Familie.
So, wir reden heute über Familie. Du bist Ehemann und Papa. Haben deine Kinder Einfluss auf deine Politik oder hat sich was verändert, seit ihr Familie seid?
Voll. Also wir kommen auch beide aus einer Zeit, wo wir auch schon lange verheiratet waren, sind jetzt 12 Jahre verheiratet. Das heißt, wir waren davor 6, 8 Jahre einfach frei. Wir haben beide unsere berufliche Karriere machen können. Wir waren viel reisen, zum Teil ein ganzes Jahr am Stück. Haben beide mega viel in unsere Ehrenämter gesteckt. Auch Politik war damals ja auch nur Ehrenamt. Und dann in dem Moment, wo unsere älteste Tochter geboren wurde, war dann 2 Wochen später dann auch noch der Wahltermin. Das heißt, beide Termine sind so absolut aufeinander gefallen. Und damit hat sich ja mit beidem unser Leben komplett auf den Kopf gedreht. Wir waren eben nicht mehr zwei, die irgendwie komplett irgendwie unterwegs waren. Meine Frau hat am Anfang auch Elternzeit genommen. Da sie in der Schweiz gearbeitet hat, musste sie ihren Job kündigen. Das sowas wie Anspruch auf Arbeitsplatz oder sowas gibt es da alles nicht. Und gleichzeitig war ich plötzlich in einer ganz anderen Rolle. Ich war nicht mehr abends da, sondern halt 3 Tage die Woche weg. Das heißt so, das fiel alles genau zusammen. Und unser zweiten, gab Leute, die sagen, ah, die zweite läuft einfach mit und so. fand ich immer auch eine wilde These. Also mag in Einzelfällen so sein, bei uns ist es nicht.
Kann ich auch nicht bestätigen.
auch das hat nochmal unser ganzes System auf den Kopf gestellt, wie wir gelebt und funktioniert haben. Und natürlich, im Land geht's ganz viel um das Thema Kinderbetreuung, um Möglichkeiten, Beruf und Familie zusammenzubringen, um die Rolle von Frauen in unserer Gesellschaft und die Rahmenbedingungen dazu. Natürlich spielt das, was ich im Alltag erlebe, mit meiner Frau diskutiere, merke, wo wir an Grenzen stößen, wo Dinge vielleicht einfacher sind, als wir es uns gedacht haben, eine ganz große Rolle, in was ich auch an politischen Überzeugungen entwickle oder dann konkret auch mache. Und natürlich kann ich an die Lebensrealität von vielen Menschen mit der Erfahrung anschließen.
Jetzt hast du schon erzählt, du bist ganz oft abends nicht zu Hause. Wie oft bist du denn in Stuttgart? Wie oft bist du hier? Ist deine Frau quasi alleinerziehend dann in der Zeit?
Also meine Realität ist, es gibt sogenannte Plenarwochen und es gibt sitzungsfreie Zeiten. Sitzungsfreie Zeiten sind im Normalfall immer in den Schulferien. Und das ist so als Daumenregel auch, wenn Schulferien sind, bin ich grundsätzlich hier in Lörrach. In Nicht-Schulferien bin ich unter der Woche in Stuttgart. Dazu kommen, dass wir mit Ausschüssen unterwegs sind. Das kommt dann, also dann reist man auch mal 3, 4 Tage. Dann bin ich auch noch Delegierter innerhalb der SPD. Das heißt, ich bin dann öfter mal ein ganzes Wochenende irgendwo in ganz Baden-Württemberg oder zu einem Bundesparteitag in Berlin. Das kommt alles so dazu. Und deswegen gibt's schon immer mal wieder Monate, wo ich mehr in Hotelbetten schlafe als zu Hause. Uns war es aber auch wichtig, dass meine Frau auch wieder arbeiten geht. Gerade bei unserem ersten Kind hat sie ein Jobangebot bekommen, was so ihr Traumjob war. Und das war dann auch schon nach 9 Monaten der Fall. Wir hatten eigentlich gedacht, dass sie schon noch eher so ein Jahr, aber jo. Und dann war für mich auch klar, dass ich das irgendwie unterbringe und ich dann auch geguckt habe, dass der Montag mein Care-Arbeit, mein Sorgearbeitstag ist. Das heißt, ich irgendwie den ganzen Tag Verantwortung trage. Das ist eine Verantwortung, ist nämlich auch noch ein ganz anderes Thema. Das eine ist jetzt tun, das andere die Verantwortung haben. Und die restliche Zeit meine Frau betreut, beziehungsweise wir noch ein System von Großeltern hatten, dass sie auch noch ihren Job machen konnte. Das war echt ein ist eine echte Herausforderung. Jetzt jetzt unsere zweite noch so klein, dass sie auch gesagt hat, sie macht jetzt nochmal einen Tick länger, aber Elternzeit. Aber die Frage wird sich im Mai auch nochmal stellen. Oder die werden wir lösen.
Okay, das heißt aber, dass du als Papa durchaus Teil der Familie geblieben bist und deine Kinder dich nicht nur von hinten kennen, wenn Papa wieder politisch unterwegs ist.
Und dafür bin ich Mords dankbar. Also dieser ganze Tag Verantwortung tragen hat dazu geführt, dass ich immer in den Themen und Prozessen zu 100% drin sein musste, weil wenn halt Windel voll ist, wenn Kleider dreckig, wenn irgendwelche Essgewohnheiten da sind oder sonst irgendwas, musste ich sie kennen und wissen. Und das hat mich gezwungen, dass ich auch in diesen Themen drin geblieben bin.
Darfst du Elternzeit machen als Landtagsabgeordneter?
Jein. Baden-Württemberg war der erste Landtag, der es Männern ermöglicht hat, sich wegen Kindererziehung, das ist ein bisschen anders geregelt, freistellen zu lassen. Deswegen, ich kriege kein Elterngeld, ich kriege keine Elternzeit. Ich kann mich aber freistellen lassen von den Sitzungen. Mhm. Das wurde 2014, weil eine SPD-Kollegin eben zum allerersten Mal im Landtag schwanger geworden ist und man festgestellt hat, dass man diesen ganzen Fall noch nicht geregelt hat.
Okay.
Ich finde, das sagt ziemlich viel auch über das Parlament aus, wenn 2014 man zum ersten Mal konkret mit dieser Frage konfrontiert war. Und dann hat man 2014 gesagt, okay, wir erlauben es in Anführungszeichen nicht nur der werdenden Mutter, dass sie sich entschuldigen kann, sondern wir erlauben es auch den Männern. Und da war dann Baden-Württemberg mit, glaube ich, damals so das progressivste, das am fortschrittlichste Parlament in ganz Deutschland.
Sehr cool.
Und deswegen habe ich bei beiden unseren Töchtern mich also die Sommerpause ein bisschen verlängert mit 3 Wochen, wo ich mich entschuldigt habe und so quasi so eine Mini-Elternzeit auch irgendwie gehabt. Das ist aber klar, das war jetzt keine Zeit, wo Lizzie gearbeitet hat. Ja. Und ich mich voll gekümmert habe, sondern das war eher so Zeiten des Sortierens, des Freihabens, des Chancen für uns als Familie. Wir waren auch die meiste Zeit nicht hier, weil klar, weil wenn ich hier im Kreis bin, das funktioniert nicht, bin ich sofort wieder im Rad drin. Deswegen waren wir auch einfach weg. Und da bin ich echt dankbar für auch, dass wir das gemacht haben.
Redet ihr zu Hause über Politik mit deiner Frau, mit Freunden? Oder ist abends dann ein Kanal voll? Oder wenn du nach Hause kommst, brauchst du auch nicht mehr?
Ich rede sehr viel und meine Frau war in jedem, also meine Frau heißt Lizzie, habe so ein paar Mal den Namen gedroppt, war in jedem Wahlkampf Teil des engen Wahlkampfteams. Das heißt, es war auch immer klar, Politik ist unser Projekt als Ganzes, weil es auch klar war, dass ganz viel mit ihr auch nach Hause geht. Weil eben es manchmal halt zwingend nötig ist, dass sie dabei ist. So, oder dass ich nicht da bin, dass ich gewisse Verpflichtungen habe. Und gerade in der Zeit als Ehrenamtlicher war das halt einfach noch ein zusätzliches Ehrenamt, was man irgendwie hatte, was dazu geführt hat, dass ich halt auch 80% gearbeitet habe. Und da halt natürlich einkommenstechnisch auch nochmal viel weggefallen ist. Also sind viele Dinge, die irgendwie dann für uns als Ganze, als Paar und später als Familie relevant waren. Und die Entscheidung, ob ich damals zum allerersten für den Bundestag kandidieren, das haben wir sehr intensiv diskutiert, sehr kurz und haben da auch beide so einen Weg damit so gehabt und sagen, okay, wenn das klappt, also es war so, das ist eine 1% Chance und wenn das 1% kommt, dann machen wir es möglich. Und beim zweiten Mal bei der Landtagskandidatur war klar, das ist eine 50-50 Chance. Mhm. Da sind wir ganz anders rangegangen und haben auch als Paar wirklich ein Jahr lang uns mit dem Gedanken auseinandergesetzt, machen wir das oder nicht. Und bei allem, was wir und die Mitteil der Hoffmannschen Vereinbarung ist, dass sie die Möglichkeit hat, ein Vetorecht zu ziehen. Dass wenn es nicht mehr funktioniert, sie sagen kann, es funktioniert nicht mehr und ich dann auch die Verantwortung habe, das aufzuhören. Mhm. Und das gilt und deswegen ist sie Teil davon, sie trägt mit davon Verantwortung und hat auch diese eingeräumte Möglichkeit. Und jetzt, wo auch die Frage war, kandidiere ich jetzt zum zweiten Mal in dem allen, haben wir uns auch in der Mitte der Legislatur überlegt, okay, funktioniert dieses Lebensmodell, funktioniert das alles? Und kam dann zu zweit zum Schluss, ja, es ist herausfordernd, aber es funktioniert irgendwie und deswegen kann kann. Und die Chance jetzt ist nochmal was anderes bei einem zweiten Mal. Deswegen machen wir das.
Empfindet ihr den Wahlkampf als Zumutung?
Das ist unfassbar herausfordernd.
Ja.
Das ist so eine hochintensive Zeit, wo quasi ja alles, und es ist auch total spannend. Also es ist Zumutung, es ist aber auch gleichzeitig unfassbar lehrreich, spannend. So, also es ist wirklich so eine intensive Zeit, wo man dann zurückguckt und denkt, ah, es war schon geil. Weil man halt, also wir haben da einen Bundestagswahlkampf, das war nochmal, danach war es ein Corona-Wahlkampf, es war nochmal was anderes. Habe ich in den etwa 300 Tagen, wo ich Kandidat war, ich wurde im Januar gewählt und Wahl war dann Ende September, hatten wir 450 Termine. Und ich habe da dazu noch, wir haben beide daneben noch gearbeitet, wir haben da parallel dazu noch mit bei einer Gemeindegründung mitgemacht und so. Es war wirklich unfassbar intensiv und ich habe mords viel gelernt. Und das ist jetzt, wo das jetzt so langsam losgeht, auch wieder so. Man muss halt quasi neben allem nochmal das alles on top managen, die ganzen Absprachen, die treffen, wie sieht ein Plakat aus, wie alles, welche Botschaften setzt man, ist es klug, was ich da schreibe und so weiter. Mhm. Texte haben wir auch immer zu zweit nachts noch korrigiert, weil ich habe eine leichte Legasthenie und sie ist da ganz gut drin. Und deswegen saßen wir oft bis nachts um eins zu zweit dann vom PC und haben Zeit, also Interviews, meistens läuft es so, du kriegst eine Frage von der Zeitung, dann musst du halt einen Text schreiben, ja. Korrigiert. Also deswegen, das waren ultra intensive Zeiten jedes Mal.
Wir kommen da gerade wieder hin. Wir nehmen jetzt im Herbst 25 auf. Die Landtagswahl ist im
8. März.
März, genau. Also nächstes Jahr. Rein theoretisch bist du ab Frühjahr 26 von jetzt auf gleich arbeitslos. Mhm. Wie geht denn ihr da als Familie mit um, dass im Prinzip mit jeder Wahl eine fristlose Kündigung kommen könnte?
Und nicht nur für mich, sondern mein gesamtes Team.
Ja.
Also ich trage auch nicht nur die Verantwortung für meine Familie, sondern nochmal für, sag ich mal, zwei Familien und drei Studenten. Okay. Und das ist schon auch eine Belastung, diese Verantwortung zu haben. Das gehört aber auch dazu. Jetzt in meinem Fall, ich sag mal, IT-Bereich, 5 Jahre draus sein, das wird schon klappen. So, okay. Das kann man Risiko eingehen. Oder so das Worst-Case-Szenario wäre, dass halt Lizzie 100% arbeitet und ich einen großen Teil der Care-Arbeit übernehme und halt irgendwie mit noch so kleinen Jobs irgendwie. Mhm. Das würde als Lebensmodell funktionieren. Ich sag mal so, jetzt angenommen, ich schaff's jetzt, Chancen sind noch gar nicht so, so schlecht. In 10 Jahren sieht diese, oder in nochmal 5 Jahren, mit 10 Jahren aus dem IT-Bereich raus sein, okay. Das sieht nochmal ganz anders aus. Und die Vorstellung, dass man da einfach so irgendwo einen goldenen Handschlag bekommt als ehemaliger Abgeordneter, das gibt's, aber das ist nicht kein Breitenphänomen. So. Okay. Deswegen, das ist schon auch ein Risiko, was ich auch auf meine Familie obendrauf lege.
Ist es dann am Wahlabend so, wie man sich das vorstellt, wie bei einem Fußballmatch das letzte Elfmeterschießen und man guckt sich diese Hochrechnungen an und denkt, gleich ist es 18:01 Uhr, jetzt wissen wir es.
Es ist quasi genau andersrum. Also so am Samstagabend ist vorbei. Das heißt, man startet und man kommt irgendwie wirklich aus einer unfassbar hohen Termindichte und Druck. Und dann wacht man am Sonntagmorgen auf und weiß, das Einzige, was ich heute noch machen muss, ist selber wählen gehen.
Okay.
So, das ist so, und das mache ich auch jedes Mal, dass ich irgendwie halt wirklich zu Fuß da zur Wahlkabine laufe und das auch vielleicht nochmal irgendwie auf Social Media stelle und nochmal so einen allgemeinen Aufruf zum Wählen machen oder so. Aber das gehört sich nicht am Sonntag nochmal irgendwie auch nochmal Wahlkampf irgendwie zu machen, sondern am Samstag, sag ich, oder am Sonntag früh um 4 ist wirklich vorbei. Und dann ist einfach das heißt, man weiß an dem Sonntag gar nicht, was man mit sich anfangen soll.
Okay.
So, sondern es ist einfach so ein Loch und man weiß, okay, am Abend geht's was. Dann manchmal ist es so, die Parteien bekommen von den Vorwahlbefragung so ein, zwei Stunden vorher so eine Vorinformation. Also deswegen wissen die meisten, also wissen die Parteien, die da dann ins Mikrofon um 18.05 Uhr ein komplett fertiges Statement haben, ungefähr eine Stunde, manchmal zwei vorher schon mal, welche Richtung es ist. Also nicht auf diesen Prozentpunkt genau, aber so, man weiß, ob man jetzt eher bei 10, bei 15 oder bei 20 liegt. Und dann kann man sich ein bisschen vorbereiten und manchmal kriegt man dann auch mal so eine Vorinfo, dann weiß man schon mal so ein bisschen, wo es auch irgendwie hingeht. Und dann ist halt 18 Uhr und dann ist es eben auf dahinstarren zu gucken, okay, wo welches Dorf hat jetzt wie abgestimmt und so, weil erst kommen ja dann noch die Dörfer und dann die Großen. Und dann ist halt irgendwann wirklich Gewissheit. Und das finde ich ist auch was Schönes. So, also man kann, Politik lebt davon, dass man redet viel und man hat Ideen und Strategien. Und um 22 Uhr weiß man auf die Stimme genau plus minus, was davon jetzt gequatscht war und was Realität. Das finde ich auch was Schönes und das dann auch abschließend. Und mit so einem Wahlabend ist dann Wahlkampf auch wirklich vorbei. Also drei Tage später gibt es noch ein paar Interviews und ist vorbei.
Jetzt steht wieder Wahlkampf an. Ganz viele Leute werden sich mit dir ablichten. Du hattest das in einem anderen Zusammenhang schon erwähnt. Jeder darf von dir Fotos machen und ins Netz stellen und so weiter. Das schränkt ja ganz schön ein. Also wenn du irgendwo essen gehst und dich jemand erkennt, dann gibt es davon gegebenenfalls Fotos. Egal, ob du jetzt eine Nudel im Bad hast oder nicht. Wie gehst du damit um? Also gibt es irgendwo noch Orte, wo du hingehst und da bist du einfach nur der Jonas?
Das ist ja zum Glück nicht Alltagsrealität, dass irgendwie alle Leute irgendwie da abfotografieren. Die Bekanntheit habe ich auch nicht und das ist auch gut, aber eben grundsätzlich passiert es. Und wenn dann auch, dass dann irgendwie Leute mich ansprechen, meistens in fast allen Fällen sehr freundlich und hey, cool dich hier zu sehen oder so. In seltenen Fällen auch mal unangenehm und schwierig wird es dann meistens, wenn eben so, sag ich mal, diese Familiensituation mit so einer, ich sag mal, nicht 100% angenehmen Situation kollidiert. Ich hatte einen Moment, das kann ich schon sagen, das war quasi der erste Lichterumzug bei uns in der Kita und da war ich natürlich aufgeregt, so, okay, was sehen meine kleine Zweijährige total hier mit ihrer Laterne und so. Und dann kamen halt Leute auf mich zu und wollten mit mir politisch reden. Ich wollte eigentlich irgendwie dieses Moment mit meiner Tochter, die da jetzt ihre Laterne durch die Gegend schwimmt, irgendwie erleben. Und da habe ich gemerkt, boah, okay, das ist jetzt echt übel. So, das war, und das hat die Person überhaupt nicht böse gemeint, so, aber das war eher so, okay, ich wollte jetzt hier in dem Moment Papa sein irgendwie und jetzt nicht Abgeordnete.
Gibt es eine Vereinbarung oder Regeln, wie man pressetechnisch mit deiner Familie umgeht und mit deinen Kindern? Sind die irgendwie besonders geschützt?
Also die sind nicht besonders geschützt. Also Schutz, ich habe auch keinen besonderen Schutz in dem Sinne. Es gibt in Baden-Württemberg nur vier Leute, die einen dauerhaften Personenschutz haben. Das ist der Ministerpräsident, der Innenminister, die Justizministerin und der Oberstaatsanwalt. Die haben so einen dauerhaften Schutz. Finde alle vier sehr berechtigt. Alle anderen nicht. Und ich bin froh, dass wir hier vor Ort eine sehr faire Presse haben. Mein Umgang auch mit Öffentlichkeit und Familie ist der, dass ich versuche, also dass die Namen meiner Kinder nirgendwo auftauchen und die Gesichter meiner Kinder nirgendwo auftauchen. Und das habe ich auch den Redaktionen hier gesagt, beziehungsweise machen die genau das auch nicht. Wenn es jetzt, also es kommt auch vor, dass ich halt an einem politischen Termin bin, wo meine Kinder dabei sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Oft einfach, weil ich keine andere Betreuungsmöglichkeit irgendwie auch hatte. Und dass sie genau dann auch darauf achten, dass, wenn ein Bild entsteht, da jetzt nicht das Gesicht meiner Kinder irgendwie drauf ist. Und kann ich froh sein, dass wir hier vor Ort eben auch so eine faire Lokalpresse haben. Ich sag mal so, die große Zeitung mit vier Buchstaben, die ist jetzt hier auch nicht so aktiv. Die ist jetzt in Stuttgart oder Mannheim aktiv. Die achtet auf sowas nicht, sondern ganz im Gegenteil, dass die dann das halt genauso setzt. Und das ist echt schwierig. Und da bin ich auch froh, dass der Aspekt nicht da ist.
Da sind 3,5 Stunden Distanz zu Stuttgart ganz gut.
Das bringt den Mannheimer Kollegen auch nichts. Ja.
Was ist so dein Idealbild von Familie?
Ich wünsche mir, dass in Familie Ehrlichkeit ein sehr hoher Wert ist. Also, dass man dort halt auch sein kann und gekannt wird, dass man, dass Verantwortung eine total hohe Rolle spielt, also dass man Verantwortung für sich übernimmt und den Nächsten und die Kinder mit allen Konsequenzen dazu und dass das eine Stabilität hat, so der, wo man, wo es Rückzugsmöglichkeiten gibt. Und das würde ich sagen, so als Grundwerte würde ich das mal so für Familie definieren. Wie das dann genau ausgestaltet ist, da habe ich heute eine hohe Freiheit bekommen.
Im konservativ-kirchlichen Umfeld ist traditionelle Familie Vater, Mutter, Kinder großes Thema. In der Gesellschaft ist es diverser geworden. Kannst du verstehen, warum sich manch einer aus konservativen Background damit unglaublich schwer tut?
Ich kann es total verstehen, weil ich tat es mir selber. Mhm. Es ist erstmal eine tolle Erzählung zu sagen, hey, ihr wurdet füreinander geschaffen. Die Kinder, die aus eurer Ehe herauskommen, die sind jeder einzeln Gott gewollt. Und ihr seid heilig. Mhm. So, das ist so ein bisschen manchmal die Flughöhe, die da drauf ist. Und daraus kann nur Gutes entstehen. So, das ist so ein bisschen oft ja auch sehr konservative, bisschen pointiert, so ein bisschen die Erzählung. Und die fand ich super. Und in meinem Fall hat sie dann meine Mutter konkret gesagt, nee, das Modell funktioniert für sie nicht mehr. Mhm. Wo ich 16 Jahre alt war. Und ich in dem Moment jetzt auch gar keine Wut gegen meine Mutter oder Enttäuschung und so, sondern das irgendwie auch, obwohl mein Vater jetzt wahrlich, also kein schlimmer Mensch war in dem Sinne, so, sondern einfach gesagt, es funktioniert nicht mehr und ich konnte es irgendwie akzeptieren. Und ich da schon gemerkt habe, okay, mein ganzes christliches Umfeld kommt damit gar nicht klar. Es war Anfang der 2000er, war auch nochmal ein bisschen eine andere Zeit. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das wird nicht so einfach sein. Das muss ein bisschen komplizierter, beziehungsweise war da in mir auch irgendwie eine Spannung und gesagt, ja, die sind einfach, haben einfach irgendwie Fehler gemacht oder ist Schuld und so. Und deswegen ist jetzt halt Katastrophe. Und habe das irgendwie so akzeptiert und auch persönlich panische Angst gehabt. Meine Frau kann da ein Lied von singen, selbst irgendwie in so eine Verantwortung zu gehen und diese Verantwortung zu übernehmen und Angst davor, dass es genau das Gleiche passiert wie bei meinen Eltern. Mhm. Und deswegen war das also mein Weg, wo ich damit auch ein bisschen unterschiedlich ist. Und deswegen verstehe ich auch Menschen, die daherkommen, die das genauso erlebt haben, dass sie aus so einer heiligen, heilen Welt kommen, sagen, okay, das ist das Beste, das Perfekte und das ist was Gutes, will ich gar nicht kleinreden. Und wenn das Beste ist, dann ist ja alles andere schlechter. Und das kann man ja dann auch aufzählen, irgendwelche Statistiken rausgreifen, warum alles andere schlechter ist oder persönlich erleben, es geht alles. Und da verstehe ich, warum das dann eben so zu Ängsten macht, wenn man das Gefühl hat, okay, es wird noch alles schlecht.
Du hattest in der Episode, glaube ich, mit Melina zum Thema Macht gesprochen. Macht und Familie, gehört das auch zusammen?
Absolut. Also bei uns galt, und das ist jetzt auch nicht ganz hergelegen, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Da steht nur Haupt. Aber das Oberhaupt kam so in der Zeit dazu. Aber ich sag mal, das macht er, definiert er schon mal eine Machtstruktur. Es gibt irgendwie eine Person, die aufgrund seines Geschlechts die Verantwortung und die Entscheidungsgewalt über das Schicksal der Frau und der Kinder hat. Und jetzt, da wäre ich jetzt auch ein bisschen fundamental. Familie war damals ja nicht Kleinfamilie. Das ist unser Bild, was wir heute haben, dass wir so eben Vater, Mutter, Ding, aber Familie war früher viel größer. Das war Teil der Familie waren die Eltern, normalerweise die Eltern des Mannes, weil die Frau ja ist ja in die Familie des Mannes dazu gekommen. Dazu gehörten aber auch die Angestellten, die Sklaven, also der ganze Haushalt. Und das wurde als Familienkonstrukt gesehen. Und der Mann des Hauses hatte Verantwortung und Macht über alle, die in diesem System drin sind.
Das ist im Prinzip eine Firma.
Ja, absolut. Ja. Ich finde es ja manchmal auch spannend, wenn man dann die Rollenbeschreibung von der Frau in diesem Familiensystem liest. Das passt irgendwie auch nicht mit der heutigen Vorstellung von so einer Treadwife, um mal so einen Begriff aufzugreifen, zusammen, dass die Frau die Eigentümerin der Äcker ist und die Frau den Haushalt managt und so. Also das ist schon eher eine Managerin als jetzt irgendwie eine Dienerin da beschrieben. Aber aus diesen Systemen, dieses Machtsystem, das ist da beschrieben und das ist eine klare Hierarchie. Jetzt war ich auch noch in Afghanistan und wenn ich dort in Familien zu Besuch war, war ich da Ehrengast, weil Fremder und Lehrer, so zwei und weiß, so zwei, also drei Ebenen, worum mir viel Ehre zugekommen ist. Und dann gibt es da in jedem afghanischen Haus isst man am Boden und es ist ganz klar, ganz vorne sitzt das Familienoberhaupt und direkt nebendran der Ehrengast. Dann kommen die beziehungsweise Gäste und die Ehrengäste werden sortiert nach Reihung, gesellschaftliche Reihung. Und dann kommen die Männer des Hauses, je nach Hierarchie, erst der älteste Sohn, dann der zweitälteste Sohn, dann kommen irgendwann eben die Hausangestellten und dann irgendwann kommen dann die Frauen und irgendwann dann die Kinder und dann ganz am Schluss die weiblichen Angestellten. So, das ist eine ganz klare Hierarchie. Und da sieht man diese Machtstruktur sehr deutlich. Und in so einem System wurde vor 2000 Jahren ziemlich ähnlich gelebt und beschrieben. Und das ist so die Realität, die da stattfindet. Und das ist ein knallhartes Machtsystem.
Und entspricht in der Regel ja nicht mehr dem, was wir in Deutschland leben, egal wie konservativ wir sind.
Absolut. Und ich will das jetzt auch gar nicht auch verurteilen, weil das ist ein System, das funktioniert. Mhm. Wenn ich in so einem Drucksystem lebe, wenn ich irgendwie es innerhalb so einer Struktur bin, komme ich ganz schnell eben in so Systeme, die für einen Großteil der Menschen funktionieren können. Also vor allem für die Männer, sind wir ganz ehrlich, das funktioniert für die halt super oder mit am besten. Wobei auch da natürlich die Verantwortung auch klar ist, wer ist Versorger dieser Familie. Das heißt, der Druck ist auch an der Stelle projiziert. Und wenn diese Versorgerrolle nicht mehr funktioniert, dann bin ich ein schlechter Mann und habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen, wie auch immer. Das heißt, da ist natürlich auch viel Druck da. Ich muss als Mann in so einem System Entscheidungen treffen, wo meine Frau vielleicht viel kompetenter wäre oder besser befähigt oder so. Das schafft Probleme. So. Und wie du richtig gesagt hast, eine heutige Familienstruktur, selbst in sehr konservativen Kreisen, ist wahrscheinlich jetzt wirklich nicht 1:1 vergleichbar mit dem vor, sage ich mal, 1,5 bis 3.000 Jahren der Vergangenheit.
Dann gehen wir mal zurück zur Familienpolitik. Unterscheidet sich jetzt Familienpolitik in Baden-Württemberg von der Bundespolitik? Ist das sehr, sehr unterschiedlich?
Ja, man merkt, Baden-Württemberg ist im deutschen Vergleich schon ein sehr konservatives Land. Es gibt fast nirgendwo eine niedrigere Frauenerwerbsquote wie in Baden-Württemberg. Das Betreuungsangebot in Baden-Württemberg ist mit am schlechtesten ausgebaut von ganz Deutschland, obwohl sich zum Beispiel der Anzahl von Menschen, die als Erzieher oder Erzieherin arbeiten, in den letzten 12 Jahren verdoppelt hat. Also wir haben da in den letzten 12 Jahren wahnsinnig viel aufgebaut, aber trotzdem ist die Strukturen schlecht und gleichzeitig ist auch haben wir schon auch eine intensive Debatte, ob diese Strukturen überhaupt in der Breite sinnvoll ist oder ob es nicht viel sinniger wäre, die Erziehungsaufgaben eben zu Hause und in 95-99% der Fällen der Frau zu überlassen, weil das für das Kind eine gute Situation ist. Und die Debatten würde man jetzt in Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen so nicht führen.
Familie ist ja sowas wie ein Kampfbegriff geworden. Und es ist ein bisschen so, als würden verschiedene Kulturen einander das Existenzrecht absprechen. Geht da was verloren, wenn wir über Ehe für alle etc. sprechen? Also jetzt zum Beispiel Rechte oder irgendwelche Finanzen?
Es geht Deutungshoheit verloren. Und zwar faktisch und absolut. Es ist
einfach ideologische
Ich finde, über den Begriff von Deutungshoheit, ich glaube, muss man in Familie schon auch sprechen. Okay. Also wer deutet, was gut und was schlecht ist? Wer hat die am Schluss diese eben die Hoheit, sowas zu deuten? Und die kam in der Vergangenheit vor allem von Männern. Die kam stark von den Kirchen und war halt basiert auf einem Schriftverständnis. Und wenn ich mich von dem jetzt löse, verliere ich diese Hoheit. Ich löse mich auch von diesem Schriftverständnis, was jetzt irgendwo auch dann da war. Und das schafft ganz viel Unsicherheit. Und ich, vor allem als Mann, löse ich mich von einem Privilegien-Set. So, weil ich sag, ich habe genauso viel Kompetenz, Dinge zu entscheiden wie meine Frau. Oder breche es dann vielleicht runter, vielleicht bin ich in einem Bereich in IT-Aufgaben, weil ich das gelernt habe, ist jetzt eher so meins. In allem, was mit Schriftsachen zu tun hat, Lizzie. So. Aber da bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Da bin ich auf einer Kompetenz, auf einer Leistungsebene oder so. Aber ich habe nicht mehr, ich habe nicht die Macht zu sagen, hey, es ist jetzt so, weil ich bin Mann. Und darum, das stellt jegliche andere Form von Familie massiv in Frage. Und deswegen da an der Stelle auf jeden Fall, und das glaube ich auch, warum das so intensiv gefühlt viel härter von Männern diskutiert wird als anderes, weil auch viele Männer in diese Rollen hineingewachsen sind, ich auch, so dieses, dass man da ganz viel Identität verliert, wenn man plötzlich merkt, okay, es gibt noch, ich muss jetzt Dinge akzeptieren, die jetzt irgendwie so nicht vorgesehen sind. Und zum anderen natürlich faktisch behaupte ich auch die Möglichkeit, dass homosexuelle Menschen heiraten konnte, hat die Institution Ehe massiv gestärkt. Weil es ja auch nicht so ist, dass jetzt alle in Deutschland brüllen Ehe, hurra, sondern es gibt die Stimmen, die sagen, es ist ein total veraltetes Konzept, warum lassen sich sowieso alle scheiden? Warum brauchen wir das überhaupt? Warum soll das überhaupt steuerlich bevorteilt werden? Warum sollen diese ganzen Privilegien, die ja an diese Ehe geknüpft sind, warum soll es das überhaupt geben? Ist doch eigentlich für den Staat komplett egal, ob die Leute irgendwie zusammenleben. Die sollen einfach Steuern zahlen und zwar so viel, wie sie verdienen und so. Und an der Stelle hat man gesagt, nee, die Institution Ehe öffnen wir für homosexuelle Menschen, aber stärken sie und sagen nochmal ganz klar, dass es für den Staat eine ganz wichtige Institution ist. Und ich glaube, den Punkt, den versuche ich bei Konservativen, die sich an diesem Punkt auch stören, immer zu öffnen. Und da sage ich auch, dass ich aus meiner christlichen Überzeugung, ich war damals 2017 nicht im Bundestag, da mitgelesen, gedacht, okay, was macht das jetzt mit mir? Aber aus meiner christlichen Überzeugung hätte ich dazu gestimmt.
Darf denn der persönliche Glaube an solchen Stellen Politik bestimmen? Ihr seid ja nicht nur die Volksvertreter der Christen.
Man wählt ja immer einen Menschen als Gesamtpaket. Und deswegen werbe ich an der Stelle, man sollte sich mit den Menschen auseinandersetzen, die man wählt, also gerade auch direkt. Kandidierende, weil die haben alle, jeder hat seine Geschichte, seine Prägung, sein Ding. Und dann ist genau die Frage, ist eine persönliche Präferenz, finde ich das jetzt gut, dass jemand eine christliche Prägung hat oder eben gar keine Prägung oder was auch immer. Das kann man ja persönlich werten, wie man will. Aber ich glaube, bei mir ist jetzt niemand überrascht, wenn ich sage, aus einer christlichen Perspektive sehe ich das so und so, weil kann man überall lesen. Und wenn man es nicht gelesen hat, dann muss man wirklich viel weggucken. Es mag vielleicht den ein oder anderen sehr konservativen Christen geben, der überrascht über meine Haltung sind, zu wissen, wie ich mit meinem Schriftverständnis dazu komme. Das ist aber in der Christenheit selbst auch eher der Normalfall, als was ungewöhnlich ist. Es wird viel über Ideologie geschumpfen. Und ich finde es schwierig. Ideologie ist ja erstmal, also Sie können das sagen, ich bin Christ, ich bin ideologisch. Jetzt bin ich noch Sozialdemokrat, jetzt bin ich da auch ideologisch. Mhm. So. Ich glaube, also mir hilft es, wenn ich weiß, okay, dieser Denkschule hängt die Person an. Weil aus einem Christentum heraus oder aus einem progressiven Christentum, was ich jetzt auch gern stark mache, ist ja eine gewisse Denkschule, die da hinten dran steckt, ein Konstrukt, das grundsätzlich funktioniert, es widerspricht sich auch an ein paar Punkten, das gilt für jede Denkschule und auch die Sozialdemokratie ist eine Form von Denkschule und auch der Linksextremismus oder Rechtsextremismus oder das Konservative sind alles Denkschulen, die man als Ideologie zusammenfasst. Und ich glaube, es macht Sinn, dass Leute sich mit ihren Ideologien, die sie haben, auseinandersetzen. Weil jemand, der sagt, ich habe keine Ideologie, ist entweder schlicht oder lügt.
Oder beides.
Oder beides. Und deswegen ist es, glaube ich, gut zu wissen, hey, was habe ich eigentlich für eine Denkschule, für eine Ideologie? Und wenn man dem anderen auch sagt, hey, ich komme aus der Denkschule, dann hilft es dem anderen, in die Kommunikation zu gehen.
An welchen Stellen darf sich Politik überhaupt in Familie einmischen?
An den Stellen, wo es das Gesetz erlaubt. So meine salomonische Antwort. Und was Gesetze erlauben, definiert erstmal das Grundgesetz, und zwar in den ersten 15 Artikeln und vor allem der allererste, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der einzige Artikel, der uneingeschränkt für jeden Menschen gilt, und zwar auch für jedes Kind einer Familie. Und wenn die Würde, und jetzt nehme ich mal das Beispiel, eines Kindes angegangen wird, dann muss der Staat sich in Familie einsetzen. Okay. Das wäre jetzt mal eine Ebene, die dazu ist, ob und an welcher Stelle. Also ich sag mal, wenn sexueller Missbrauch in Familien stattfindet, und der findet auch in Familien statt, statistisch sogar mit Abstand am häufigsten, dann muss der Staat in diese Familie hinein und das Kind und dessen Würde schützen. Und dann gibt es natürlich tausend einzelne Fälle, wo man dann natürlich genau abwägt, okay, wo ist jetzt die Verantwortung der Eltern und wo ist, sage ich mal, auch die Unverantwortlichkeit der Eltern so groß, dass ein Staat da irgendwo rein muss. Und da gibt es ganz viele Grenzkonflikte. Und das hat jetzt oft auch nicht unbedingt nur was mit dem Wohl des Kindes zu tun, sondern einfach mit den Kosten. Weil natürlich, wenn der Staat zum Beispiel ein Kind aus einer Familie rausnimmt, ist das wahnsinnig teuer. So, also das gehört auch zur Ehrlichkeit der Debatte dazu. Es geht da bei den Debatten schon primär ums Kindeswohl. Oder das würde ich jetzt denen, die die Debatten führen, unterstellen. Aber natürlich sekundär auch immer ums Geld.
Jetzt gibt es ja so Entscheidungen, die du in der Politik mittragen musst oder mit unterstützen musst. Gab es da irgendwelche Punkte, wo ihr als Familie oder als Ehepaar richtig miteinander ringen musstet?
Diese ethischen Fragen, wo es ja dann Familie oft auch so geht, die sind in der praktischen Politik wirklich ein ganz, ganz kleiner Anteil. Und da hatten wir jetzt an der Stelle auch jetzt konkret im Landtag, gab es jetzt keine groß ethische Debatte, wo wir jetzt auch unterschiedlich sind. Ich bin froh, dass wir in unseren 16 Jahren, wo wir zusammen sind, auch einfach ganz viele Prozesse gemeinsam hatten. Deswegen waren jetzt das nicht so. Was wir diskutieren, ist eher, okay, was macht man? Wie agiert man jetzt an der Stelle? Macht es jetzt Sinn, dass wir die und die Maßnahme machen oder lassen? Das sind eher die Themen, wo wir dann zu Hause diskutieren. Bei so ethischen Fragen, da reden wir viel drüber, aber nicht kontrovers in dem Sinne, so, sondern eher gucken, okay, wie aus welchen Perspektiven man das betrachtet.
Wenn ihr im Landtag Ökumene lebt, dann heißt das ja, dass unter Umständen dein politischer Gegner zur großen Familie Gottes gehört, den du dermaleinst am selben Tisch begegnen wirst. Wie muss ich mir das vorstellen? Dass du vielleicht auch hier und da mit geballter Faust in der Tasche unterwegs bist, weil es dich ärgert? Oder ist das, wie es in jeder Familie so diesen verrückten Onkel gibt, der halt schwierig ist oder anstrengend und besondere Sichtweisen hat?
Es gibt so die Aussage, in der Politik gibt es keine Freundschaft. Und da würde ich mitgehen. Aber es gibt, weil gerade auch in diesen Situationen es dann immer irgendwo auch Punkte gibt, wo Freundschaft nicht mehr funktioniert. So, und das ist auch sehr bitter. Aber es gibt ganz intensive freundschaftliche Beziehungen. So, das ist ein bisschen abgegrenzt. Aber, und da führe ich wirklich gute freundschaftliche Beziehungen zu Leuten aus allen Fraktionen bis auf einer. Und einer davon, wir sind da auch schon zusammen aufgetreten, ist der Christian Gehring, der ist wirklich stramm konservativer CDUler, Innenpolitiker, Polizist, der auch über Tage der Begegnung so dieses Format so ein bisschen in die Politik gekommen sind. Und wir können uns unfassbar gut streiten. Und da hätte ich überhaupt kein Problem, das beim Glas Wein im Himmel fortzusetzen. Also, weil da diese zwischenmenschliche Ebene auch funktioniert. Und ich glaube, schwierig wird es schon bei der Gruppe, bei der AfD-Fraktion. Da gibt es aber jetzt auch zwischenmenschlich, hat sich da auch jetzt überhaupt nichts entwickelt und ist jetzt nicht so. Die, wo schon auch viele irgendwie sich auf ein christliches Verständnis berufen, was mir aber so weit, weit weg ist, dass ich da auch mir echt schwer tue, gerade auch über so Familienthemen oder sowas zu diskutieren, wenn dann eben anderen irgendwie Dinge abgesprochen werden oder dann auch ein Existenzrecht in dem Sinne abgesprochen werden, da fällt es mir schon wirklich schwer. Also ich tue mir mit einem konservativen CDUler, der schon auch irgendwie sagt, das ist jetzt das Beste und alles andere ist irgendwie untergeordnet, da kann ich diskutieren und sagen, nee, und finde dann im Zweifel auch irgendwie einen politischen Kompromiss, der beides irgendwie möglich macht. Und das ist ja der Job von Abgeordneten, genau das zu machen. Aber irgendwo geht es halt dann nicht mehr. Und da stelle ich es mir auch schwierig vor.
Trifft man sich außerhalb des Landtags noch irgendwo?
Ja, also auch ziemlich viel. Also es gibt gut Wochen, wo ich mich häufiger mit Kollegen anderer Fraktionen treffe als mit meiner eigenen Frau. Weil das halt so ist, dass man Fachbereiche hat und dann im Landtag irgendwie ist und auch da miteinander diskutiert. Also ich diskutiere ja eigentlich immer mit den gleichen Leuten, den Fachpolitikern der anderen Seite. Und dass man dann auch als Fachpolitiker zum Beispiel zu anderen Veranstaltungen auch immer zusammen eingeladen wird. Das nennt sich dann parlamentarische Abende, wo man eben als Fachpolitiker mit Interessensverbänden und sowas dann irgendwie sitzt und diskutiert. Und da sitzt man meistens auch nebeneinander. Okay. Das heißt, und da spricht man viel und dann geht man danach auch oft nochmal ein Bier trinken oder irgendwie nochmal was nachdiskutieren oder sowas. Und deswegen tauscht man sich da schon viel aus. Und man erlebt ja diese intensive Zeit auch gemeinsam.
Jetzt haben ja Familien so richtig Nöte. Was weiß ich, Kita-Plätze, Lehrermangel, teure Mieten, Ärztemangel, was auch immer. Du bist im Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen. Wie lange dauert es denn, bis so eine Idee, zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum, bei den Menschen ankommt? Was treibt ihr da?
Also, das ist ja, der bezahlbare Wohnraum ist ja erstmal nur ist kein Wunsch und keine Idee. So,
weil die, das ist eine gute Idee eigentlich.
Ich fände es eine verdammt gute Idee, das einfach so zu machen. Aber jetzt zum Beispiel gerade in dem Feld versuchen wir gerade Probleme zu lösen, die vor 40 Jahren ihren Grund hatten. Nämlich, hat auch viel mit Familienpolitik zu tun, dass damals die gesamte Forschung gesagt hat, wir werden in Deutschland weniger und älter. Mit älter hatten sie recht, mit weniger nicht. So, und deswegen hat man schon in den 90ern angefangen, jegliche finanzielle Förderung für Wohnungsbau wegzustreichen. Das heißt im Eigentumsbereich sowie aber vor allem im sozial geförderten Bereich, das hat man alles komplett weggestrichen. Man hat alle Kommunen, alle die Länder und der Bund haben alle Wohnungen, die sie selber besessen haben, verkauft, weil man gesagt hat, okay, das ist sowieso ein schwieriges Geschäft und braucht man alles nicht mehr und so weiter. Und erst so Mitte der 2000er hat man da angefangen gegenzusteuern. Und aus dieser Problematik, diesen Fehlentscheidungen, die damals getroffen werden, da macht auch eine Schuldzuweisung überhaupt keinen Sinn, sondern es war halt, ja, da sind wir beim Wohnen genau noch an dem Bereich. Und der Effekt, der diese Fehlentscheidungen, da sieht man mal, wie relevant solche politischen Entscheidungen sind, ist, dass heute vor allem dieser bezahlbare Wohnraum ja Familien primär trifft. Weil alle, die was haben, denen ist egal, ob es draußen teurer wird. So, egal, ob man es seit 20 Jahren in der Mietwohnung ist und die gut ist oder vor 20 Jahren gekauft hat und es jetzt auch irgendwie, okay, das ist denen egal. Für die ist es nicht egal, die jetzt heute sagen, okay, wir ziehen zusammen, da brauchen wir irgendwie eine Wohnung. Oder, hey, da kommt jetzt Nummer 3, Nummer 4 dazu Teil unserer Familie und vielleicht sogar Nummer 5. Da brauche ich auch eine neue Wohneinheit. Und für die ist das Problem mit Abstand am größten, was in der Grundursache in den 90er Jahren oder 80er Jahren irgendwo hat. Und das kriegt man nicht so einfach gelöst. Vor allem, weil halt ein Großteil der Bevölkerung das eigentlich ziemlich super findet, dass Wohnen so teuer ist.
Weil sie selber davon profitieren oder absolut, weil sie es nicht betrifft?
Nö, also erstens nicht betrifft, aber denen ist es egal, ob es teuer oder billig ist. Aber vor allem, dass sie profitieren. Also wir haben halt ungefähr jeder Zweite wohnt im Eigenheim in Baden-Württemberg. Also die meisten sind Mieter, aber die Zweite. Und für die ist super, ihr Haus wird mehr wert. Erstmal gut. Und dann gibt es halt auch noch ungefähr 10-20% der Menschen in Baden-Württemberg, die Wohnungen vermieten. Und die freuen sich auch, dass er halt jedes Monat oder jedes Jahr mehr Miete rumkommt für das Geld, was sie damals bezahlt haben.
Okay, und jetzt Butter bei die Fische. Wie lange seid ihr da schon dran und wann wird sich da was ändern?
Dran ist man seit 15 Jahren. Mhm. Wann sich was ändern wird, an dem Punkt, wenn mehr Wohnraum da ist, als gebraucht wird. Das ist dann volkswirtschaftlich, also Angebot, Nachfrage. An dem Moment, wo es halt mehr Wohnraum gibt, als die Leute brauchen, da wird es besser. Wann der Punkt ist?
Okay, aber was macht ihr politisch dafür?
Was wir politisch dafür tun? Erstmal, das jetzt diskutieren wir viel, es kamen viele Standards beim Bauen dazu, die alle im Einzelfall sinnvoll sind oder fast alle. Da guckt man jetzt gerade, wo kann man sparen. Der größte Knackpunkt ist Stellplätze, weil umso mehr Parkplätze ich baue, umso viel, viel, viel teurer wird bauen. Das wäre jetzt auch meine Kritik. Da will man nicht ran. Ich glaube, wenn man da eine viel flexiblere Lösung machen kann, nämlich dass es die Bauherren und vielleicht noch die Kommunen entscheiden können, würden wir viel billiger bauen können. Mhm. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir geben sehr, sehr viel Steuergeld. Das ist schon echt ein Batzen. In Baden-Württemberg pro Jahr etwa 700 Millionen. Nur für geförderten Wohnungsbau. Teilweise davon sozial, auch in Eigentumsförderung und so. Also es geht viel Steuergeld, was ja alle bezahlen, in dieses Thema rein. Und da finde ich, da müsste man noch viel mehr machen. Wir haben ja schon viel Wohnraum. Wenn wir es hinkriegen würden, dass wir von den durchschnittlich 47 Quadratmeter auf 42 Quadratmeter rumgekommen, hätten wir viel zu viel Wohnraum. Und jedes Jahr wird es aber mehr Wohnraum pro Kopf. Das hat was mit unserer Altersstruktur zu tun. Und da müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir den Wohnungsmarkt viel flüssiger machen, dass halt Menschen in passende Wohnformen reinziehen, so der Quadratmeter pro Kopfanteil runtergeht und wir dann eben über diesen Punkt endlich kommen, dass es mehr Angebot als Nachfrage gibt.
Sag's mir Bescheid.
Ultra schwierig.
Sag's mir Bescheid, wenn es soweit ist.
Und die anderen, aber das ist das vielleicht nochmal dazu, es gibt viele, die wollen nie an den Punkt kommen. Da gibt's, das ist keine Debatte, es ist kein Naturgesetz, es ist so gewollt. Mhm. Und da kämpfe ich oder wir als SPD dagegen. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir nicht genug Macht, um da wirklich was zu brechen. Oder auch einige bei uns sind da auch sehr vorsichtig.
Mhm. So, welchen familienpolitischen Traum würdest du gerne, nicht zuletzt auch für deine eigenen Kinder, noch verwirklichen, solange du das als Abgeordneter noch wuppen kannst?
Dass jedes Kind in einem sicheren und einem liebevollen Umfeld aufwachsen kann und die Chancen bekommt, die es braucht und wir und zwar nicht nur zwingend, sondern vielleicht noch viel mehr da oben drauf. Das ist das, was mein Wunsch ist an Familie, die da, wo man aufwächst, definiert die Zukunft. Mhm. Also 80% der Kinder, die in einem Akademikerhaushalt aufwachsen, machen Abitur. Und 80% der Kinder, die nicht in einem Akademikerhaushalt waren, machen kein Abitur. Abitur ist jetzt nicht alles, aber es zeigt, wo die Richtung hingeht. Bei den Professoren ist es 1%. Also es gibt nur 1% aller Professoren, die nicht aus einem Akademikerhaushalt kommen. Und da würde ich gern wegkommen, dass wir Familien die Freiheit geben, jedes Kind sich so entfalten lassen zu können, wie es selbst möchte, sich wohlfühlt, veranlagt ist, um irgendwie ein gutes Leben hinzukommen. Und dafür brauchst du eine gute Finanzierung, stabile Strukturen, Verantwortung. Das wäre mein Wunsch. Und viel Geld.
Sehr viel Geld. Es scheitert irgendwie immer an Geld.
Ja, über Reichtum haben wir ja schon gesprochen. Ja. Aber natürlich, Geld regiert die Welt an vielen Stellen. Und wenn wir es vor allem nicht schaffen, da denen, die wirklich wahnsinnig viel haben und auch den Familien, die viel haben, einen Teil abzunehmen, um denen, die halt nichts haben, mehr Chancen zu geben, dann wird es schwieriger werden.
Wenn deine Kinder jetzt in ein paar Jahren ankündigen, sie gehen in die Politik, was sagst du dann?
Willst du das wirklich antun? Also, ja, das wäre schon auch im reinen Fall. Ich habe überhaupt keine, ich kannte niemand, der Politik gemacht hat. In meiner Familie hat es null eine Rolle gespielt. Mein Vater ist bis heute erstaunt darüber. Und wenn meine Kinder das irgendwie als sinnvoll empfinden, was ich getan habe, und das irgendwie in einer ähnlichen Form weitermachen würden, würde es sehr krasses Gefühl in mir auslösen. Ich habe aber null die Erwartungshaltung da an die, dass sie es irgendwie machen.
Also ich bin sehr gespannt, was wir von deinen Kindern noch hören. Vielleicht geht deine Frau nochmal in Politik, wenn du nicht mehr magst.
Ich sage auch, sie wäre die deutlich bessere Politikerin. Sie will aber nicht, weil sie mag nicht vor Leuten stehen.
Ja, ist knifflig.
Ist schwierig. Es gibt viele Leute, die wahnsinnig gute politische Menschen wären, die genau an der Hürde scheitern.
Vielen Dank dir für alle Ansichten und Einsichten auch in dein Familienleben, in euer Eheleben. Und dass du so transparent bist, das finde ich wirklich sehr vorbildlich.